So, hallo zum Newcom Podcast. Heute mit einem kleinen Themen-Deep Dive. Wir schauen uns heute das Thema Mobile App genauer an. Wir schauen uns an, was es mit Mobile Commerce auf sich hat, was es für Vorteile für uns mit sich bringt, was es aber auch kostet. Ganz konkret darauf nagel ich Julian natürlich fest. Das heißt, wir schauen uns allgemein einfach diesen Business Case Mobile Commerce mal genauer an und ob es sich für dich ganz konkret auch lohnt, vielleicht demnächst mal in eine mobile App zu investieren. Viel Spaß mit dem Podcast. Der Newcom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen. So, hi Julian. Schön, dass du heute im Newcom Podcast bist. Wir werden uns heute das Thema Mobile Commerce etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir werden uns anschauen, was es mit so einer App so auf sich hat, was die bringt, was die kostet. Ich werde versuchen, alles aus dir rauszubekommen, gerade um auch einfach diesen Business Case App für uns bewerten zu können. Aber bevor ich da jetzt direkt voll reinstarte, möchte ich dir noch kurz die Chance geben, dass du uns erzählst, wie es dazu gekommen ist, dass du für einige der großen Scale-Ups da draußen die App programmiert hast.
Yes. Ja, hallo und erstmal danke, dass ich hier eingeladen wurde, beziehungsweise dass wir heute sprechen. Ja, das Thema App ist, glaube ich, für viele nicht so richtig greifbar und auch für viele fragen sich auch, warum brauche ich sowas oder macht das überhaupt Sinn für mich? Und das war halt auch unter anderem der Case bei Snox. Das war so unser erster, glaube ich, großer, bekannter E-Com-Player. Also wir haben natürlich auch andere alteingesessene Unternehmen, die weniger, ich sag mal, auf LinkedIn vertreten sind, so wie Trixi oder Robin Berking schon vorher gehabt, aber Snox war so das erste. Und da, glaube ich, gab es auch am meisten Gegenwind, würde ich behaupten, weil da hieß es auch, wer holt sich eine App für Socken und Unterhosen? Und ich kann sagen, mittlerweile sind das sechsstellige aktive Nutzerzahlen, die wir da betreuen. Also da gibt es viele, die sich das holen und die Zahlen, glaube ich, sprechen auch für sich. Und so sind wir da peu à peu, sag ich mal, in den E-Com-Sektor reingestolpert und auch von Unternehmen zu Unternehmen mündlich getragen worden. Und ja, so haben wir mittlerweile einen ganz attraktiven, würde ich sagen, Kundenstamm aufbauen können.
Dann lass uns das doch gerne direkt mal beleuchten. Also für was für eine Art von Unternehmen jetzt gerade im Commerce-Space lohnt sich eine App? Kannst du da direkt mal so irgendwie, weiß nicht, vielleicht habt ihr auch intern so Checkmarks, wenn ein Kunde bei euch anfragt, was muss gegeben sein, dass es Sinn macht, mit euch zu sprechen, beziehungsweise allgemein, dass es Sinn macht, eine App irgendwie oder über eine App nachzudenken?
Ja, also grundsätzlich machen wir so Erstgespräche, die sind generell kostenlos, indem wir den Business Case versuchen zu beleuchten. Also Business Case an sich ist also, wenn wir im E-Commerce-Bereich sprechen, gibt es natürlich gewisse KPIs, die wir uns heranziehen können, wo wir sagen können, okay, da macht es wahrscheinlich Sinn. Grundsätzlich, wenn es um ein App-Projekt geht, also wir bauen ja nicht nur E-Commerce-Apps, sondern zum Beispiel GoLeasy, das ist eins der größten Leasing-Vergleichsportale hier in Deutschland, die App haben wir zum Beispiel umgesetzt. Also wir bauen auch Custom-Apps und nicht nur im E-Commerce-Bereich, aber im E-Commerce-Bereich haben wir halt die Möglichkeit, zum Beispiel Umsatz Zahlen heranzuziehen oder Community-Zahlen oder unter anderem eine KPI ist zum Beispiel auch WhatsApp-Marketing. Da kann ich gleich mal drauf eingehen. Grundsätzlich sei aber gesagt, jeder E-Commerce-Store, der keine sich wiederholend, also so Abonnenten, also es gibt ja so Verbrauchsgüter, im Fall ja zum Beispiel die, ich glaube Estrid heißen sie, das sind so Rasierer, da macht das viel eher Sinn, sich eine App zu holen, da würde ich so sagen, schon wahrscheinlich bei 2 Millionen Euro Jahresumsatz kann das sinnvoll sein oder je nach Business Case, wenn du natürlich sagst, okay, meine App ist ein Teil meines Produktes, das heißt, ich bin nicht nur ein grundsätzlicher Store, das heißt, ich kann nicht nur was kaufen, sondern ich biete auch richtig einen Mehrwert, wie zum Beispiel die Nachbestellung oder ein Tracking oder ich kann mich verbinden irgendwie über zum Beispiel IoT-Elemente nennt sich das mit der App, dann macht es schon vorher Sinn. Ansonsten würde ich sagen, so ab 2 Millionen Euro Jahresumsatz bis hin so 5 Millionen, also so gerade so, wenn wir im Fashion-Bereich sind, dann so um die 5 Millionen Euro Jahresumsatz macht das Sinn, drüber nachzudenken. Warum macht das Sinn? In dem Bereich, ich hatte jetzt gerade eben schon WhatsApp angesprochen. Das hat gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie competitive sein wollen oder irgendwie Konkurrenten sind. Wer aber WhatsApp-Marketing betreibt, weiß, dass man halt pro Nachricht Geld bezahlt. Und man versucht deswegen ja heutzutage schon irgendwie dieses 24-Stunden-Fenster auszunutzen und. Und wir haben einfach mal gegengerechnet, ein Break-Even. App-Entwicklung, also die Entwicklungskosten der App, da merke ich schon, wird gleich die Frage kommen, wie hoch die circa sind.
Ja, das kannst du dir selber denken, gell?
Genau. Die Entwicklungskosten einerseits, die haben wir mal aufgestellt und die laufenden Kosten für Push-Benachrichtigung. Und das einfach mal, weil mit Push-Benachrichtigung erreichen wir ja den Nutzer ähnlich, wenn nicht sogar besser teilweise, als mit WhatsApp-Marketing. Und da ist, bist du tatsächlich 50.000 Abonnenten in-App mit Entwicklungskosten gegen 15.000 durchschnittliche WhatsApp-Abonnenten. Wenn du 1,5 Kampagnen im Monat fährst, bist du Break-Even nach einem Jahr mit der Entwicklung der App. Das heißt, du merkst, ab 15.000 macht es ja schon Sinn, also 15.000 WhatsApp-Abonnenten macht es Sinn, über so eine App nachzudenken. Aber wenn du jetzt schon drüber bist, also ähnlich wie die Player, mit denen wir arbeiten, also 50.000 das Competitive machst, bist du an Tag 1, das ist sehr beeindruckend, also das ist das, was die meisten in den Erstgesprächen auch hören wollen und sehen wollen, bist du ab Tag 1 mit Entwicklungskosten Break-Even.
Mhm, aber auch nur, wenn wir davon ausgehen, dass wir die Kunden in diese App bekommen. Ne? Also ich meine, es fällt ja vielen Unternehmen jetzt schon schwer, irgendwie den WhatsApp-Abonnenten irgendwie zu generieren. Ne? Es ist nochmal weiter, würde ich jetzt mal behaupten, eine App nochmal runterzuladen. Also ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Ich bin mittlerweile sehr bewusst und sehr weise darin, was ich für Apps auf meinem Handy noch installiere, weil, keine Ahnung, auf der wievielten Seite man dann irgendwann da ist mit den Apps auf dem Homescreen. Und das ist ja schon nochmal eine etwas größere Hürde, die man da auf sich nehmen muss. Lass uns gleich unbedingt zusammen versuchen herzuleiten, worauf man da achten muss und wie man auch diese Zahl vielleicht von vornherein so einigermaßen berechnen kann. Aber das ist auf jeden Fall schon mal spannend. Das heißt ja, am Ende geht es, also jetzt in dem Beispiel, und das ist ja auch nur eine Betrachtungsweise, wo es ja wirklich dann darum geht, den Nutzer zu erreichen, ne? Also irgendwie durch eben eine Push-Notification, ob das jetzt über WhatsApp, also ein Drittanbieter, oder über die eigene App ist. Das ist ab irgendeinem gewissen Punkt natürlich, amortisieren sich die Kosten. Eine andere Betrachtungsweise, die ich jetzt fast eher erwartet hätte, dass du damit kommst, ist wahrscheinlich irgendwie der Customer Lifetime Value, oder nicht? Also es ist ja schon ein Kanal, mit dem ich den Kunden, sei es dann früher oder später durch irgendwie Gamification-Ansätze, aber zumindest auf jeden Fall durch eine höhere Erreichbarkeit etc., wahrscheinlich in einen wertvolleren Kunden konvertieren kann, weil er einfach öfter kauft, als jemand, der einfach nur lose seine Spam-E-Mail-Adresse bei mir im Webshop hinterlassen hat und den ich danach eigentlich nicht mehr so easy erreiche.
Ja, ja, also da sind wir auch tatsächlich, Spam-E-Mail-Adresse ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort, weil du gerade gesagt hast, also ich bin tatsächlich auch so, aber das ist bedingt, dass einfach mein Handy randvoll ist mit Bildern und Videos und ich dementsprechend keinen Speicher mehr habe, dass ich auch mir ganz explizit aussuche, welche Apps
als
ich runterlade.
Als App-Entwickler hast du nicht irgendwie die Monster-Cloud-Lösung im Hintergrund und kannst unlimited Apps installieren?
Krass. Nee, tatsächlich nicht, aber das ist, glaube ich, auch einfach in mir als Person gelegen, dass ich da einfach ein Datenmessi bin, aber da ist tatsächlich auch der Punkt, wo wir tatsächlich auch sehen, also gerade so die Rufnummer rausgeben, ne? Also du sagst gerade Spam-Mail, die Rufnummer, die ist halt gebunden und so, da ist halt ähnlich eine Hürde auch zu sehen. Deswegen, das kommt jetzt auch total wie so ein WhatsApp-Bashing rüber, das soll es gar nicht, das ist einfach nur so eine der KPIs, die wir zum Beispiel heranziehen und definitiv, wer nicht verstanden hat, warum er eine App möchte, den überzeugen auch solche Zahlen nicht. Das sind so die letzten, sag ich mal, Schrauben, die man vielleicht nochmal drehen kann oder wo man sich das selber vielleicht verkauft, dass man sagt, Mensch, das Ding ist ja schon ab Tag 1 abbezahlt. Definitiv. Also eine App sollte immer einen Mehrwert bieten. Und das ist auch das, wie wir herangehen, wenn wir an so ein Konzept, also das alles fängt immer bei uns mit einem Erstgespräch an. Das heißt, du buchst den Erstgespräch bei uns. Wir gehen rein, schauen, passt es erstmal menschlich, weil für so ein Projekt, doof gesagt, heiratest du. Ne? Also wir gehen tiefer in jeden Online-Store rein gefühlt als die meisten Agencies. Und da fallen halt auch viele Dinge auf, wo man auch in eine Art Sparring reingehen muss. Und erstmal muss das Zwischenmenschliche passen. Wenn das passt, starten wir so ein Projekt und das startet meistens mit so einer Konzeptphase oder einer Blueprint-Phase. Eine Blueprint-Phase, also was wir ja machen, das sind ja, wir bauen ja individuelle Apps. Das heißt, wir bauen jetzt nicht einen Baukasten, das heißt, wir tippen irgendwie deine Shopify, WooCommerce oder Magento, Salesforce, you name it, Login-Daten ein und dann läuft das, sondern das wird alles individuell auf deinen, ich sag mal, Blumenstrauß zugeschnitten. Das heißt, jeder Kunde bringt andere Blumen mit. Das bedeutet, das kann zum Beispiel für ein CRM-Tool kann Klaviyo sein, das kann ein Braze sein, das kann ein HubSpot sein oder sonstiges, über das wir zum Beispiel später die Push-Benachrichtigung auch versenden wollen. Du kannst Reviews.io, du kannst Trustpilot oder sonstiges nutzen und so, du merkst, das sind jetzt nur die Basic-Sachen. Und da sind ganz, ganz viele Custom-Anpassungen in den Stores und in den Shops. Und was wir können, ist halt alles das, was du gerade nutzt, implementieren in diese App. Und gleichzeitig nutzen wir dein Shop-System, ich habe ja ein paar gerade schon aufgezählt, nutzen wir, um die Daten daher zu ziehen. Das bedeutet, du lädst ganz normal weiter deine Produkte dort hoch, machst die Änderung der Produkte dort in dem ganzen Kosmos und wir können das Ganze dann nehmen, implementieren in die App und das funktional machen.
Okay. Was kostet es? Also dann lass uns doch direkt mal darüber sprechen.
Genau. Wenn es klingt schon verdammt teuer, ne? Also grundsätzlich, wenn wir jetzt so einen Standard-Case nehmen, also wir nehmen Shopify-Store, da sind irgendwie, keine Ahnung, 8, 9 verschiedene Plugins implementiert, ein bisschen was verbastelt, irgendwie ein paar Meta-Fields angepasst und. Und du willst das Komplettpaket. Komplettpaket bedeutet, wir spiegeln einmal deinen kompletten Store. Das bedeutet, alle Funktionalitäten, alle Produkte sind drin. Wir haben einen Payment mit drin. Wir haben einen Push-Benachrichtigungsdienst, wie zum Beispiel Klaviyo mit implementiert. Wir haben sogenanntes Deep Linking, kann ich sonst gleich auch nochmal erklären mit drin. Das heißt, wunschlos, sorglos. Das heißt, du kannst sofort losstarten. Dann liegst du Pi mal Daumen bei 60.000 Euro. Die musst du nicht direkt einmal zahlen, sondern das ist über die Projektdauer sozusagen zu entrichten. Und das heißt, wir haben eine Anzahlung und dann über ein paar Monate und danach hast du noch eine Wartung. Das heißt, eine App muss immer gewartet werden, ähnlich wie jetzt in dem Fall eine Webseite. Genau, aber es ist alles sehr, sehr überschaubar. Also wenn du Umsatz über die App fährst, dann ist es eigentlich nicht zu beachten.
Okay, das heißt aber jetzt nach deiner Rechnung von vorher, 1+1, am ersten Tag kannst du jetzt gerade, wenn wir von der Größenordnung, von wie du vorher gesprochen hast, davon ausgehen, dass du irgendwie mit 60.000 Euro Umsatz da rausgehst?
Also das will ich jetzt nicht
Mehr Umsatz, ne? Also es geht ja sogar darum, dass das ja auch irgendwie, also ich meine, es darf jetzt nicht Umsatz sein, der halt irgendwie sowieso über den Webshop kommen würde, sondern es muss ja eigentlich Umsatz sein, der halt durch die App da zusätzlich dazukommt, ne? Genau. Natürlich ist das jetzt keine Garantie oder so, keine Frage, aber das ist schon so die Größenordnung, mit der ihr da in der Regel rechnet.
Ja, in den meisten Kundencases haben wir das meistens schon nach den ersten 2 Tagen raus, muss man gestehen. Also grundsätzlich, ist auch die Furcht von den meisten Webstore-Teams bei den Unternehmen, dass sie sagen, oh, das kannibalisiert sich ja. Und zum Teil ist das auch richtig, aber der Umsatz geht ja alles ins Unternehmen. Das bedeutet, also was wir mit einer App schaffen, ist erstmal, wir haben einen ganz anderen Mobile-First-Ansatz. Das heißt, wir können auf gewisse Parameter wie SEO und Co. Verzichten. Wir haben eine viel bessere User-Experience einfach, weil wir halt eine App haben und nicht irgendeine responsive Website. Das heißt, der User, und das kennt man vielleicht auch von sich selber, geht viel tiefer in die Seiten, da durchdringt die Webseite viel tiefer. Das heißt, wir haben dadurch schon, durch die bessere User Experience, meistens schon einen viel höheren Average Order Value. Das bedeutet, selbst wenn du den super tollen, treuen Kunden aus dem Webstore indirekt, also zwingen wollen wir nie, aber selbst wenn du ihn zwingen würdest, in die App reinzugehen, wird er sehr, sehr wahrscheinlich dort einen höheren Umsatz dir bringen als in deinem Webstore. Das bedeutet.
Habt ihr da Daten zu? Also von wie viel höherem AOV sprechen wir da?
Ja, das haben wir. Average Order Value liegt zwischen 10-30%. Also wir sagen im Durchschnitt, also ich habe jetzt ganz aktuelle Zahlen, die wir im Durchschnitt gezogen haben. Also Average Order liegt so zwischen 10-20% im Durchschnitt. Und wir haben eine Conversion Rate Steigerung, und da fängt es an interessant zu werden, tatsächlich hingegen zum Webstore von 200,1%, die wir in so einer App erzielen. Und im Beispiel jetzt von dem Kunden haben wir auch, RevShare sozusagen, also wenn du das betrachtest, wie viel Anteil die App am Umsatz gegen Webstore macht, sind es 24,9%.
Okay. Die 200% Conversion Rate, die ist natürlich wirklich super spannend. Also, und natürlich auch der AOV, gar keine Frage, ne? Wenn wir da echt irgendwie 10-20% mehr an Order Value rausholen, kann das in unserer Margenbetrachtung hinten raus richtig wichtig werden, früher oder später. Ja. Was ich mich jetzt natürlich schon so frage, ist, wie schaffst du es, so ein Thema dann auch aufzublasen? Weil du kannst ja jetzt nicht an Neukunden rantreten und direkt sagen, ey, lad dir mal die App runter. Also kannst du schon, die Wahrscheinlichkeit oder die Customer Journey wird nicht super sauber sein. Ist es eher etwas, was dann für den Bestandskunden relevant wird? Also wenn ich jetzt beim Beispiel, keine Ahnung, Koro hast du vorher gesagt, wenn ich jetzt bei Koro irgendwie gerade zum 2. oder 3. Mal bestelle, dass ich mir dann halt mal als Nutzer die Frage stelle, lade ich mir jetzt nicht mal die App runter? Und keine Ahnung, natürlich muss da dann auch irgendwie ein Incentive sein, aber Ist es eher was, was für den Bestandskunden relevant wird, oder schafft man es auch relativ simpel, neue Kunden da reinzubekommen? Ne? Das ist offene Frage.
Ja, super interessante Frage. Das ist auch was, was ich zum Beispiel bei euch auf dem Newcom Summit anspreche in meiner Masterclass, wie die Verteilungen so sind. Also wir haben 70-30 im Durchschnitt die Verteilung, also 70 Bestandskunden und 30% Neukunden. Und was wir immer versuchen ist halt, wie du schon sagtest, Anreize zu setzen, warum es schöner ist, die App zu benutzen. Das heißt, es können so Sachen sein, Snox zum Beispiel hat eine längere Garantie in der App. Einige zeigen zum Beispiel das Tracking dort an. Bei Ola Kala ist es zum Beispiel so, dass wir Only App, die das Loyalty-Programm haben. Das heißt, dort sammelst du deine Tiers. Also es gibt verschiedenste Herangehensweisen. Es kann schnellerer Versand sein. Wie wir versuchen, den Nutzer in die App zu bringen, also die Anreize einfach setzen, warum die App charmanter ist als der Webstore. Und da muss man auch tatsächlich ganz doll aufpassen, je nachdem, welche Theorien du verfolgst. Bei Teveo zum Beispiel müssen wir anders herangehen als bei einem Snox. Also Snox zum Beispiel, die machen am Single Sale, machen die mal einen Rabatt, die machen auch am Black Friday immer mit. Und Teveo zum Beispiel macht nahezu gar keine Sales. Das heißt, da hast du einen standardmäßigen Rabattcode, so wie ich das verstanden habe, den du mit Amelie bekommst, und that's it. Das bedeutet, auch wenn wir jetzt zum Beispiel über so ein BSTN sprechen, mit denen machen wir gerade ein Konzept, da ist es auch so, das sind halt Brands, die darfst du nicht verramschen, und die wollen das auch gar nicht. Das heißt, die arbeiten nicht mit Sale im ersten Step oder mit Rabattcodes, um den Nutzer in die App zu leiten, sondern die arbeiten dann zum Beispiel, bei BSTN könnte es zum Beispiel Early Drops sein. Das bedeutet, wenn du einen ganz speziellen Sneaker haben willst, dann ist der erst in der App 7 Tage, also ist er 7 Tage vorher in der App verfügbar und erst dann auf der Webseite zum Beispiel. So kannst du Anreize setzen, wie du den Nutzer in die App holst. Und die Opt-in-Rate, also das haben wir jetzt zum Beispiel bei einigen, wenn du es gut aufbaust, und das ist auch was wir als Agency machen. Das heißt, wir bauen dir nicht nur eine App, schmeißen dir die hin und sagen, hier, viel Spaß damit, sondern wir betreuen gleichzeitig noch im Hintergrund. Das heißt, wir haben AB-Testing zum Beispiel, was wir machen. Wir haben Kampagnenbegleitungen und so weiter und so fort. Und dort haben wir zum Beispiel eine über 90%ige Opt-in-Rate erzielt in einem Sale für die Push-Benachrichtigung. Und das ist dahingehend super interessant. Damit steigern wir halt auch nochmal die Conversion-Rate, weil wir halt so Automation bauen können mit Klaviyo oder mit Cleverpush, wo wir sagen, okay, du legst was in deinen Warenkorb und nach 15 Minuten wird getriggert, zum Beispiel du bekommst eine Push-Benachrichtigung, hey, du hast was vergessen, komm mal zurück und holst sie aus dem Warenkorb. Und da ist es so, du sprachst gerade die 200% Conversion-Rate an. Das ist das Lustige, das ist der Durchschnitt. Wir haben teilweise eine Conversion-Rate-Steigerung an, da muss man aber auch wirklich sagen, das ist der Black Friday, ne? Ist auch ein bisschen jetzt gemein, das zu sagen, aber da haben wir im Gegensatz zum Webstore eine Conversion Rate von 800%, also eine Steigerung.
Ja, massiv. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, wie geil das denn alles läuft und was es auch für Vorteile hat. Lass mal die andere Perspektive noch beleuchten. Was sind vielleicht auch Themen und große Fehler, die du gesehen hast, die dazu geführt haben, dass Apps so gar nicht funktioniert haben? Also konkret, was kann man falsch machen?
Ja, also falsch machen zum Beispiel ist generell, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber wenn das Webteam nicht genau weiß, was es da tut und auch die eine Hand mit der anderen nicht spricht. Das heißt, wenn du Änderungen machst, also ganz spezielle Sachen, also irgendwie in Metafields oder eine Shop-Struktur umänderst, dann ist es so, wenn du eine App hast, muss kommuniziert werden. Das sagen wir natürlich auch immer in jedem Projekt vorher. Das heißt, man muss sehr eng im Austausch sein, weil wir ziehen uns ja letztlich diese Metafields oder holen uns Informationen aus den verschiedenen Feldern. Des Weiteren, viele sagen, und da kann man zum Beispiel den Podcast auch ohne jetzt Werbung zu machen von Johannes mal anhören, von Snox, da hat er mich auch gefragt diesbezüglich. Bei vielen ist es so zum Beispiel, die gehen heran und denken, wir fangen jetzt erstmal im Baukasten an. Das Problem ist, wenn du herangehst und eine App um deinen Kosmos, also wenn du versuchst, dass du dich dem System anpasst, dann machst du schon was verkehrt. Und man sollte niemals nur mit so einem MVP starten, das kann man tun, aber man sollte immer versuchen, einen Mehrwert reinzubringen, weil wenn der Nutzer einmal die App geholt hat, wie du schon sagst, ne, man holt sich eine App vielleicht, gibt dir eine Chance, dann schaut man sich an, ist nicht gerade überzeugend, User Experience ist vielleicht nicht auch so toll, man verliert auch gerade bei diesen ganzen Baukästen, verliert man diesen Unique Point, so den man hat, weißt du, also das ist ja was, worauf ihr spezialisiert seid, auf Social Media ganz klar herauszuarbeiten, wie das Standing von einem Unternehmen ist, irgendwie diese Seele sozusagen, die so ein Unternehmen irgendwie entwickelt hat, mitzunehmen und auch nach außen zu tragen. Und es werden große, aufwendige Logos gebaut, irgendwie einen Style Guide und so weiter, und dann kommt da irgend so einer um die Ecke und sagt, oh ja, irgendwie, um ein bisschen Geld zu sparen, machen wir ein Baukastensystem fertig und machen einfach so ein Standardding irgendwie drauf und die gesamte Seele geht verloren. Also das sind so Sachen, wo ich sage, kein Mehrwert zum Beispiel. irgendwie das Entwicklerteam spricht untereinander, also die interne Kommunikation ist nicht gewährleistet, dann sind das so Sachen, die können einen zum Stolpern bringen, auch gerade wenn man eine App live hat. Aber also haben wir tatsächlich in keinem Fall bisher gehabt. Wir haben es mal in der Entwicklung mit jemandem gehabt, dass die tatsächlich den Shop gelauncht haben und neu aufgebaut haben. Das konnten wir aber klären. Und das ist das, was ich meine. Also wir gehen halt viel tiefer in so einen Store rein als die meisten. Und da sind uns auch viele tatsächlich Owner einfach super dankbar, weil wir dann auch aktiv auf die zugehen und sagen, hey Mensch, pass mal auf, uns ist hier aufgefallen, die Jungs bauen das nicht so wirklich Best Practice. Wir würden es eher so und so umsetzen aus den und den Gründen und dann kann man nachnivellieren. Ne?
Was glaubst du, um die Frage mal noch so ein bisschen zu verlängern vorne raus, was glaubst du, wo stehen wir mit Mobile Shopping in 5 Jahren? Also sagen wir mal irgendwie so 2030 rum. Was glaubst du, hat sich bis dahin verändert? Was sind Trends, die du erkennst?
Ja, also ich glaube, einer der größten Trends, und das ist auch das, was wir jetzt gerade einarbeiten in nahezu jede unserer App, zum Beispiel im Case vom KDW, ging es fast nur um das Omni-Channel-Erlebnis. Und das ist was, wo immer mehr Stores und auch Brands verstehen, okay, jetzt wird es relevant. Und da kann ich auch nur ein klein bisschen Props rausgeben an Philipp Engelmann, wer den nicht kennt, auf LinkedIn mal rein followen. Ultra strong, was den ganzen Omni-Channel-Ansatz anbetrifft. Und da geht es halt nur darum, den User halt in diesem ganzen Kosmos, also Retention und Co., zu halten. Auch mit Offline-Store, also wir haben einige Kunden, die ich schon ansprach, die auch offline vertreten sind. Und da fängt es an, richtig Spaß zu machen, dass wenn du offline was gekauft hast, du es in deiner Bestellhistorie online sehen kannst. Und da muss man gegebenenfalls auch mit sogenannten Middlewares arbeiten, wo du dann halt wirklich viele Daten, also ein Shopify, Magento oder Salesforce, nimmst, Daten daraus, ein Kassensystem und die ganzen Daten fließen zusammen. Und so kannst du halt deine Bestellungen zum Beispiel, die du offline getätigt hast, in der App sehen und auch deine Rechnung dort oder auch die Garantie alles an einem Platz haben. Oder du kaufst auf der Webseite und siehst es dann in der App oder umgekehrt. Da fängt es an, halt richtig Spaß zu machen, wenn der User dieses Omnichannel-Erlebnis hat. Und da sind wir auch schon beim Thema so Personalisierung. Das ist was, also Omnichannel ist jetzt ja auch schon in vielen Unternehmen einfach so im Gespräch und die gehen das an. Wenn du mich jetzt so fragst nach 5 Jahren Voraussicht, ich glaube, gerade so die Personalisierung durch künstliche Intelligenz wird ein großes Thema werden, dass man wirklich Ansätze, also die PDP, die PLP oder die Homepage so baut, dass du nach dem Nutzerverhalten dich richtest. Das heißt, wenn ich jetzt primär nach Jacken suche oder sowas oder nach Light Puffer Jackets oder sonstiges, werden mir die primär angezeigt. Ich merke, okay, es geht in Richtung Herbst, er verfolgt eher den und den Stil. Das heißt, ich picke mir die und die Klamotten aus der neuen Kollektion, zeig dir an. Das ist was ich ganz klar sehe. Und Thema Augmented Reality ist, glaube ich, auch am Kommen. Da, glaube ich, sind wir, also wir haben gedacht, dass es schneller kommt, um ehrlich zu sein. Also wir haben uns darauf schon vorbereitet, auf das Thema. Dachten jetzt auch mit der Apple Vision knallt das so richtig rein und wird richtig vorangetrieben. Aktuell ist es langsam, also so ein klein wenig so im Schildkrötenmodus unterwegs. Aber ich glaube, das wird auch ein Thema werden. Also gerade so, was Furniture anbetrifft, ist das ja schon recht gut vertreten. Aber wenn es auch um Mode geht und so, ich glaube auch da mit KI und so, dass wir da in ein paar Jahren sehr, sehr weit sind, dass du vielleicht sogar schon online anprobieren kannst.
Mhm. Ja, bin ich gespannt. Hab das auch immer wieder die letzten Jahre so ein bisschen als Trendthema ja gehighlightet, aber irgendwie so richtig Durchdringung habe ich noch nicht gefühlt. Ne? Also auch ich spiele halt, wenn überhaupt, nur mal damit rum, so nach dem Motto, gerade jetzt irgendwie in App oder so. Oder lass mir von Google irgendwie irgendein Tier, irgendeinen Löwen in mein Zimmer da projizieren. Aber es hat jetzt noch nicht so wirklich den kommerziellen Aspekt.
Hat nicht so den Mehrwert, den es generiert. Ne? Also ja, das ist halt auch das. Es ist noch einfach zu kompliziert, muss man auch einfach sagen. Also ich glaube, das Einzige, wo ich es mal verwendet habe, war bei IKEA. Also dass ich mir was platziert habe, einfach um zu gucken mit der Größe, ob das passt. Aber ja, das bedarf noch viel mehr. Und also auch gerade Thema Datenschutz ist so eine Sache. Ne? Also wir haben ganz viel, also im Fall von Trixi und auch im Fall vom KDW zum Beispiel, haben wir so Lokalisierungsdaten mit einfließen lassen, was total cool war. Das heißt, Omnichannel-Erlebnis, du gehst mit deinem Handy, also du hast als Beispiel die App drauf und kommst dann nahe an zum Beispiel an ein Geschäft ran. Nehmen wir jetzt mal H&M. Das heißt, du hast die H&M-App drauf und kommst dann ans H&M ran. Dann können wir dir eine Push triggern und sagen, hey, komm doch auf einen kostenlosen Kaffee vorbei oder sonstiges. Oder hier ist ein 5-Euro-Gutschein, komm vorbei, wenn du den in der nächsten halben Stunde einlöst oder sonstiges. Das sind so Sachen, die können wir alles umsetzen. Problem ist nur, wir können nicht durchgehend auf deinen Standort zugreifen, sondern nur, wenn du die App aktiv hast. Und so werden wir teilweise so ein klein wenig gebremst, auch was die Innovation anbetrifft.
Ja, verstehe ich voll. Ja. Okay, super spannend. Julian, vielleicht mal noch auf euch zurückgekommen. Wo siehst du DevHelden in den nächsten Jahren? Also lasst die Zeitspanne mal so stehen. Wo seht ihr euch in 5 Jahren?
Ja, also tatsächlich erstmal im neuen Office. Wir ziehen nämlich Ende des Jahres um. Spannenderweise in ein Office, glaube 5- oder 7-fachen uns von der Fläche. Also sind ganz happy, dass es jetzt vorangeht, dass wir auch die Weichen in Richtung Wachstum stellen können. Und ja, also wir, wie ich schon sagte, na, wir bereiten uns auf das Thema Augmented Reality vor, sind sehr weit in den ganzen KI-Themen so. Also ich würde mich jetzt nicht als KI-Experten bezeichnen, aber wir sind da recht tief drinnen, nutzen das auch recht viel im Alltag, binden das mit ein und versuchen da vor allen Dingen am Ball zu bleiben. Und ich glaube, wenn ich das so jetzt weiter betrachte, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch so viel mehr wachsen will. Die Kundenbeziehungen, wie wir sie jetzt haben, sind einfach total toll, weil sie sehr ja, freundschaftlich, familiär sind. Wir sehr tief in vielen Themen drin sind, große Roadmaps haben und die verfolgen wollen. Und da sehe ich uns prima, also jetzt im
Wachstum. Ist das dann so, dass es dann auch weitergeht nach dem Launch so stark?
Ja. Weil,
also ich habe mir jetzt gerade hier mal die, als du es erzählt hast, habe ich mir die Snox-App im App-Store gezogen und bin da jetzt gerade auf der Mainpage. Erinnert mich jetzt ja schon noch stark an den Webshop am Ende, ne? Also es ist jetzt schon irgendwie vergleichbar zumindest. Was sind da jetzt zum Beispiel Sachen, wo man dann irgendwie sagt, da arbeitet man dann in der laufenden Zusammenarbeit noch dran?
Ja, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass du die erste, also die Version A hast. Version B ist nämlich der Relaunch. Wir relaunchen gerade, also wir AB-testen bei Snox recht viel. Okay. Und da kommt der Relaunch, also wer das nicht mitgekriegt hat, die haben ja ein neues Design und sind ein bisschen erwachsener geworden. Und das AB-testen wir als Beispiel. Also das ist zum Beispiel was, wo wir mit den Kunden dran sind. Also das heißt auch jetzt in anderen Apps, wie zum Beispiel in Teveo. Teveo geht in wenigen Wochen online, aber da sind jetzt schon AB-Tests eingeplant, wo wir ganz explizit sagen, okay, das und das wollen wir anschauen, wie auch weitere Funktionalitäten auf so einer Roadmap. Also eine App lebt halt einfach von dem Hinzufügen von weiteren Funktionalitäten und so ist es auch bei Snox. Also beim Snox befinden wir uns gerade noch in einem sogenannten MVP, also Minimal Value Product, aber wir haben auch viele Kunden, also zum Beispiel in Koro zum Beispiel, die haben, glaube ich, eine Roadmap bis Ende nächsten Jahres, die wir verfolgen. Und die bringen wir peu à peu rein. Also es sind auch viele taktische Sachen, die man reinbringt, wo man sagt, okay, wir hauen noch nicht alles am Anfang raus, sondern der User soll ja auch entdecken können. Und da geht es dann halt auch weiter, genau. Also das wäre so eine
typische Roadmap. Zum Beispiel mal ein Beispiel, jetzt nicht auf Core bezogen, sondern einfach allgemein. Was könnte so ein Feature sein, das man dann nachträglich einbaut?
Genau, also zum Beispiel, dass die Nutzer die Möglichkeiten haben, wenn es jetzt um Fashion Brands geht oder sonstiges, mitzuwirken bei den neuen Kollektionen als Beispiel. Das könnte was sein, da kann ich jetzt nicht tiefer ins Detail gehen, aber das ist, könnte sowas zum Beispiel sein. Es könnte was sein, dass wir sagen, okay, zu speziellen Events wie einer WM, EM oder anderen Sachen gibt es Möglichkeiten, Gewinne zu machen oder ein Tippspiel oder sonstiges, womit du einfach den User mit in die App reinholst. Kann aber auch sein, wenn du jetzt zum Beispiel ein Verbrauchsprodukt hast, das heißt, du hast irgendwie, bist eine Fitness-Brand oder sonstiges, hast verkaufst, zum Beispiel für More Nutrition könnte das interessant sein, das heißt, du erinnerst durchgehend an, also das heißt, ich kann ja tracken, okay, jemand hat sich irgendwie ein Kilo Protein gekauft, das heißt, ich erinnere ihn jetzt dran, das heißt, ich kann selber als Nutzer sagen, okay, ich möchte jeden Morgen dran erinnert werden, dass ich meinen Shake trinke. Gleichzeitig können wir ja auch tracken, okay, das Whey sollte circa reichen für 30 Tage. Das heißt, in 28 Tagen Nachkauf triggern wir eine Push-Benachrichtigung. Hey, mein Lieber, dein Erdbeer-Whey müsste demnächst zu leer gehen. Jetzt neu bestellen. Das heißt, das könnte zum Beispiel so eine typische Automation sein. Dann können wir gleichzeitig irgendwie einen Habit-Tracker mit reinbringen. Das heißt, habe ich meine Vitamine genommen. Also das heißt, nicht nur das Produkt denken, sondern noch weiter. Das heißt, die Leute Zielgruppe angucken. Okay, meine Zielgruppe zum Beispiel bei More Nutrition sind Sportler prima, also so vermute ich zumindest, oder Leute, die irgendwie abnehmen wollen. Das heißt, du kannst vielleicht ein Ziel angeben, Muskel aufbauen oder abnehmen und sonstiges. Hast einen Gewichtstracker mit drin, den könntest du zum Beispiel connecten mit Apple Health und so weiter. Also du merkst, es sind eigentlich es sind endlose Möglichkeiten und keine Grenzen gesetzt, wie man so eine App weiterentwickeln kann und was man reindenken kann. Und da gilt es, glaube ich, viel mehr darum zu schauen, was soll am Anfang mit drin sein, also was ist das MVP? Wollen wir schon so einen Gewichtstracker mit drin haben oder kommt das erst im Nachgang.
Okay, makes sense. Julian, ich danke dir jetzt heute schon mal für deine Impulse hier. Für alle, die das Thema Mobile App und jetzt gerade auch App-Entwicklung spannend finden, die sollten unbedingt die Masterclass auf dem Newcom Summit nicht verpassen, wo Julian genau dieses Thema nimmt und nochmal stärker in die Tiefe geht. Ich habe sie heute nur angerissen, wenn man so will, aber ich habe auf jeden Fall schon eine ganze Menge auch selber dazu lernen können. Also Julian, vielen, vielen Dank dir und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dann auf dem Newcom Summit alles noch so verrätst.
Yes, ich freue mich auch schon riesig drauf. Wird wieder großartig wie letztes Jahr.
Awesome. An alle Hörer, bis zum nächsten Mal. Und Julian, dir danke.
Ebenfalls. Mach's gut.
Der Newcom Podcast. Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt.